So eine Saison als Reporter erlebt man nur einmal.
Fußball Inside, der Expertenpodcast.
Da siehst du als Torhüter am Ende scheiße aus.
Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der WAZ.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Ich rede gar nicht lange drumherum, denn wir haben heute volle Kapelle sozusagen bei Fußball Inside. Denn wir haben BVB-Experten Marian Lasker am Start. Wir haben den VfL Bochum-Experten Markus Rensinghoff am Start. Und wir haben Schalke-Experten Andi Ernst am Start. Tag, Männers.
Und wir haben den MSV-Experten Timo Düngen am Start.
Ja, auch den, aber über den MSV, den lassen wir mal so ein bisschen außen vor diesmal. Ich glaube, reden wir nicht ganz so viel drüber. Wir reden vor allen Dingen über eure Vereine. Vorher würde ich aber natürlich ein Thema ansprechen wollen, was jetzt gerade wieder so ein bisschen hochkocht. Denn ja, Hamburg und Bremen haben entschieden, volle Stadien durch 2G. Also da werden wir tatsächlich wieder komplett volle Ränge sehen. Und natürlich ist dann jetzt wieder die Diskussion so ein bisschen entbrannt und auch die Forderung einiger anderer Vereine, das halt auch machen zu dürfen. Ich muss sagen, ich kann das virologisch natürlich nicht jetzt als Experte einschätzen, wie gefährlich das weiterhin wäre, also ein komplett volles Stadion, auch wenn du nur Genesen oder Geimpfte drin hast. Ich finde nur immer so, der Fußball müsste vielleicht hier und da an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen demütiger sein, denn es gibt immer noch sehr, sehr viele Lebensbereiche, wo wir weiterhin eingeschränkt sind und noch haben wir halt diese Erfahrungswerte nicht, ob es da eine Gefahr gibt. Andererseits, so wie es momentan in den Stadien gelebt wird, wenn du einen rappelvollen Block hast und überall anders sind sie nur verteilt, da werden Abstände eingehalten, dann kannst du auch komplett volle Stadien machen. Also ihr merkt schon, das ist von mir eine sehr, sehr klare Wischiwaschi-Antwort. Vielleicht habt ihr ja da eine klarere Meinung zu. Marian, du wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, hast du da eine sehr, sehr klare Haltung in dem Bereich.
Ja, gibt natürlich verschiedene Aspekte. Also wir hatten ja schon mal ein großes Stück mit dem Virologen Ulf Dittmar aus Essen dazu, weil damals schon im Sommer Hans-Joachim Watzke vorgestoßen ist und gesagt hat, warum kann ein Stadion nicht voll sein, wenn alle geimpft sind. Und der ihn ja darin eigentlich bestätigt hat, der meinte, wenn wirklich jeder geimpft oder genesen ist, ist das Risiko eigentlich so gering, dass das möglich sein muss, auch mit Blick auf eine, auf mehr Normalität. Das heißt, wenn das wirklich gewährleistet ist, also würde ich jetzt von meiner Sicht aus sagen, ohne natürlich am Ende auch jemand zu sein, der das virologisch wirklich voll einschätzen kann, dass das, glaube ich, schon vertretbar ist. Man muss zum Beispiel auch sagen, dass das gar nicht so ganz stimmt, dass der Fußball da eine Sonderrolle hat, weil zum Beispiel bei Konzerten und so das jetzt sogar schon erlaubt ist. Also das ist ja zum Beispiel etwas, worauf die NRW-Vereine verweisen, ja. Wenn man ein Konzert in einem Stadion durchführt, unter 3G-Bedingungen, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht völlig falsch, gibt es eigentlich gar keine Obergrenze mehr. Da dürften also deutlich mehr kommen, die gilt eigentlich nur für die Sportveranstaltung. Von daher muss man eigentlich sogar sagen, wenn man das sieht, versteht, also kann man dann schon die Vereine verstehen, warum die nicht sagen, gerade wenn wir 2G machen, muss das doch möglich sein. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen hört, dann wird zumindest ab dem 8. Oktober, da fällt ja die Schutzverordnung, die Zahl sicherlich erhöht werden. Ich glaube nicht, dass wir direkt ausverkaufte Stadien haben und vermutlich ist das auch vernünftig, wenn man jetzt erstmal noch auf den Herbst blickt, der jetzt ja erst so richtig losgeht. Noch ist das Wetter ja eigentlich überraschend schön. Aber ich glaube, wenn nicht alles schief geht, könnte man zur Rückrunde schon, könnte es schon möglich sein, dass ein Stadion wieder komplett voll ist. Aber das ist jetzt natürlich wie immer Kaffeesatzleserei.
Ja. Andi, könntest du dir das auch vorstellen, wieder in der rampelvollen Veltins Arena zu sitzen? Weil wie gesagt, ich finde es, wenn man auf der Pressetribüne sitzt, du guckst rüber zur Nordkurve, wenn Simon Terodde das 3-1 gegen Düsseldorf kurz vor Schluss macht, da liegen sich eher alle in den Armen. Da ist es vollkommen egal, ob auf der Gazprom-Tribüne die Leute Abstände einhalten, oder?
Absolut. Ich möchte mich da Marian anschließen, dass das Ding, glaube ich, ein bisschen zu viele Aspekte hat, um es in einem Podcast zu diskutieren, über den du im Vorgespräch gesagt hast, wir müssen uns heute kurz fassen. Ja, mein lieber Timo.
Ja, aber das Thema ist ja nun mal auf dem Tisch. Da müssen wir eben zumindest kurz
Ja, aber dafür hat es einfach zu viele Aspekte. Das würde ich sagen. Ich will nur noch vielleicht interessiert es die Hörer zu sagen, zu wissen, wie Schalke das sieht. Andere Vereine sind da, glaube ich, ein bisschen offener als Schalke. Schalke möchte nicht so richtig groß in die Diskussion einsteigen, verhält sich sehr defensiv, ja, und sagt, wir halten uns an die geltende Schutzverordnung und die geltende Verordnung sagt 3G und das ist es eigentlich. Und so verfahren die Schalker. Frau Rühl-Hamers, die Finanzvorständin, hat im Interview mit uns dann gesagt, dass sie sich vorstellen kann, dass man jetzt den nächsten Schritt geht. Das ist für Schalker Verhältnisse schon eine ultimativ mutige Antwort gewesen, ja, dass ein Vorstand es wagt zu sagen, wäre nicht schlecht, wenn man wieder mehr als 25.000 Zuschauer zulassen würde. Mutiger ist der FC Schalke 04 aktuell nicht, was diese Frage angeht, weil sie auch natürlich wissen, wie brisant das Ding ist. Und Schalke hat 160.000 Mitglieder. Und egal, welche Meinung dann man da vertritt, der Aufschrei wird auf jeden Fall groß sein. Und in einer Saison wie dieser will Schalke jegliches Aufregerthema verhindern.
Gut, ja. Dann würde ich Markus einfach nur sozusagen das Schlusswort für diese Thematik geben wollen.
Ja, also beim VfL Bochum geht es in die ähnliche Richtung wie Schalke. Die berufen sich auf, die Schutzverordnung haben jetzt nochmal ein längeres Stück auch rausgebracht, weil es ganz viele Fans gibt, die dann auch nachfragen. Ich bin noch Dauerkarteninhaber, ich bin noch Mitglied seit 100 Jahren. Wieso kriege ich meine Karte nicht? Ich glaube, ein großes Problem oder die Schwierigkeit ist gerade, dass einige Vereine 2G tatsächlich machen. Und dann die Fans anderer Vereine ja sehen, okay, das geht da ja. Also hätte ich mir gewünscht, dass die Bundesligisten da vielleicht auch auf einer Linie bleiben und wenn dann 2G machen, dann alle und sonst bei 3G bleiben. Weil so gibt es halt Schwierigkeiten, aber da sind wir halt, und ihr habt es ja auch schon angesprochen, bei dem Thema, wie machen es die Bundesländer, das hat so viele Facetten, da kommen wir hier nicht so richtig weiter.
Dann machen wir einen Haken hinter und gehen rüber zu den Vereinen und fangen bei Marians BVB an. Marianne, dieses 4:2 gegen Union Berlin hat natürlich Spaß gemacht. Als neutraler Zuschauer hat man sehr, sehr viel Spaß dran gehabt, auch letzten Endes als Dortmund-Fan. Nur, bevor wir jetzt über das viele Positive sprechen, würde ich gerne mit dem Negativen anfangen wollen. Da macht es nämlich umso mehr Spaß, dann später über das Positive zu sprechen. warum kriegt die Mannschaft das weiterhin nicht hin, ein 3:0 gegen Union Berlin dann mal ganz locker über die Runden zu schaukeln?
Ja, gute Frage.
Deswegen stelle ich sie.
Wenn man guckt, Dortmund hat jetzt, ich habe es mir gerade nochmal aufgerufen, schon 11 Gegentore. Das ist natürlich viel zu viel für eine Mannschaft, die den Anspruch hat, ja mindestens Zweiter zu werden und vielleicht, wenn es ganz gut läuft, die Bayern zu ärgern. Weil immer 4 Tore schießt man nicht. Man schießt auch nicht immer 3. Und ehrlicherweise brauchten sie jetzt eigentlich immer 3 oder 2, um zu gewinnen. Die haben es jetzt ein bisschen mit Nachlässigkeit vielleicht begründet, mit Unachtsamkeit, auch ein Thema, was man immer mal wieder bei Dortmund hat. Es liegt natürlich auch daran, dass die Mannschaft in der Lage ist, überhaupt erstmal 3:0 zu führen, kann man ja auch so sehen, und ein Spiel eigentlich ziemlich im Griff zu haben. Und dann halt natürlich, wenn man dann ein Tor kassiert, jeder weiß, wie es ist, dann blüht der Gegner nochmal auf. Die Unioner sind ja jetzt auch keine schlechte Mannschaft, das haben wir ja schon in der letzten Saison bewiesen. Dann kann sowas natürlich passieren, wieder ein Gegentor nach Standards, was man eigentlich auch unbedingt vermeiden will. Aber es ist natürlich klar, und das haben ja auch die Spieler angemerkt, das haben die Verantwortlichen angemerkt, das hat der Trainer nochmal angemerkt, das darf dir als Dortmund eigentlich nicht passieren, dass du dieses Spiel fast nochmal hergibst, weil das hätte ja passieren können. Und dann steht man auf einmal nur mit einem Punkt da, nachdem man 3:0 geführt hat. Und das hatte man gerade in der Vergangenheit schon immer mal wieder.
Ja, so weit muss man ja gar nicht gucken. Champions-League-Spiel in Istanbul, da musst du ja eigentlich auch schon fast 4-5-0 führen. Und
ja, da würde ich vor allen Dingen halt gerade auf die Konsequenz in der Offensive schieben. Ne? Da hätte man viele Angriffe schon deutlich besser ausspielen können und dann wäre dieses Spiel absolut durch gewesen. Dass man natürlich auch mal ein Gegentor bekommen kann, klar. Es ist weiterhin ein Thema bei Dortmund. Die Defensive steht nicht so stabil, dass du sagen kannst, du kriegst 90 Minuten lang kein Gegentor. Sondern es gibt immer mal wieder Probleme, liegt natürlich auch an der offensiven Spielweise und daran muss gearbeitet werden. Ich bin gespannt, wenn jetzt natürlich Mats Hummels noch ein bisschen mehr in Tritt kommt, der hat ja lange gefehlt, irgendwann vielleicht auch noch Emre Can dann zurückkommt, dann sehe ich da schon die Perspektive, diese Probleme deutlich also zu beheben und dass sich das bessert, dass sich das mehr stabilisiert. Aber das muss es auch, weil Dortmund ist häufiger schon mal gut in die Saison gestartet. Doch richtig interessant wird es jetzt, wenn jetzt die englischen Wochen kommen, die Champions League weitergeht. Und dann will man ja diesmal möglichst nicht wieder einen November oder so haben oder einen Oktober, in dem man viele Punkte liegen lässt und damit ja eigentlich auch schon den Titelkampf entscheidet.
Dann lass uns aufs Positive gucken. Der Kollege Martin Hermst hat auf watz.de in seiner Einzelkritik der Spieler die Überschrift gewählt, Erling Haaland ist Weltklasse. Punkt. Willst du noch ein Ausrufezeichen hintersetzen?
Ja, also ich muss tatsächlich sagen, wenn man Erling Haaland häufiger mal live sieht, das ist wirklich unglaublich. Das fand ich schon beim ersten Mal, als ich ihn gesehen habe, weil er erstmal so groß ist, dann gleichzeitig noch so schnell und wirklich wie, ja fast ja wie ein Roboter wirkt oder wie jemand, der eigentlich so noch gar nicht geboren werden kann und jetzt ja sogar noch seine fußballerischen Fähigkeiten weiter steigert. Also erstmal sein Kopfballspiel deutlich verbessert. Da kann man sich ja auch ungefähr ausmalen bei seiner Größe, was das bedeutet, wenn er sich da mal noch 2-3 Jahre dran arbeitet, er viel besser am Spiel noch teilnimmt, er im Abschluss noch mal besser geworden ist, er dann halt auch noch mal so geniale Momente wie beim 4-2 hat. Also ja, Erling Haaland ist eine Attraktion, er ist auch enorm wichtig fürs Dortmunder Spiel, das muss man ganz klar sagen, also eine Verletzung würde die Borussia enorm schwächen, aber auch die Bayern wird eine Verletzung von Lewandowski schwächen, das ist nun mal bei Ausnahmefußballern so. Wir sollten alle die Zeit genießen, das Jahr, in dem wir ihn hier noch sehen
sagen,
können, in der Bundesliga.
Wie lange sehen wir die Attraktion noch? Also über die Saison hinaus wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, das liegt allein schon an der, an der Ablösesumme, an der Ausstiegsklausel. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sich nicht irgendein Club findet, der bereit ist, um die 75 Millionen Euro für diesen zu zahlen. Das ist natürlich eine riesige Summe, aber für diesen Spieler, denke ich, wenn man sich da mal ein paar andere Summen anschaut,
ein Schnäppchen
ist das
dann
gut investiertes Geld, wenn er halbwegs so weitermacht. Ja, also es macht nach wie vor Spaß, aber man muss halt, muss man ja vielleicht auch wirklich mal sagen, das ist echt ein Typ, das wird nicht nur immer nur so erzählt, sondern ist wirklich einer, der verbissen arbeitet, jeden Tag. Man hat manchmal so, wenn man das Training beobachtet, dann machen die Spieler ein Freilaufspiel und er ist am Ende derjenige, der sich ärgert, weil es nicht richtig funktioniert hat und dann irgendwie wütend vom Platz marschiert und so. Also der ist einfach super motiviert, super verbissen arbeitet und wenn er sich das beibehält, ich denke, dann kann er tatsächlich ein sehr großer in dieser Sportart werden. Auch wenn man da immer natürlich einschränken muss, dass noch viel passieren kann in so einer Karriere.
Ich hab unlängst gehört, Marian, kannst du vielleicht bestätigen, die Dortmunder würden den intern Büffel nennen, weil der immer, weil der immer so viel lernen möchte.
Ja,
aber so kommt es ja rüber. Und das, wenn man das jetzt mit den großen Spielern, und das tun wir ja gerade, vergleicht, Lewandowski, Ronaldo, nochmal eine andere Schublade, anderes Fach. Aber die haben ja über die Jahre auch gezeigt, dass sie so gut sind, weil die halt nicht aufhören, sondern immer an sich arbeiten.
Ja.
Und wenn der Kollege Haaland das hinkriegt, das tatsächlich zu tun, ja.
Ja. Dann kann da sicherlich noch viel entstehen, das glaube ich auch. Also wenn man zum Beispiel mal mit so einem wie Usman Dembele vergleicht, der ja auch total begnadet war, der sicherlich aber nicht so ein Arbeitstier wie Haaland ist, dann sieht man daran natürlich auch einen Unterschied. Also wenn man dann noch diese, da hast du natürlich recht, diese Einstellung, die ja auch Cristiano Ronaldo nachgesagt wird, der ja auch irgendwie jeden Tag unendlich viel trainieren soll und so weiter. Lewandowski ist genauso ein Typ. Dann ist das eben auch etwas, was am Ende den Unterschied macht, dass man wirklich in die absolute Weltspitze stößt. Und Haaland kann das sicherlich erreichen.
Bei Erling Haaland wissen wir natürlich schon länger, dass er ein Guter ist. Bei Thomas Meunier hat man in Dortmund das Gefühl, da merkt man es erst in dieser Saison, dass der tatsächlich was kann. Also ich habe schon bei der EM wirklich immer gedacht, ey, warum spielt er im Dortmunder Trikot nicht so? Also da hat er mir für Belgien schon ganz gut gefallen. Und jetzt ist er plötzlich auch angekommen beim BVB. Mhm. Also woher kommt dieser Aufschwung? Liegt es an Marco Rose oder einfach, dass er wirklich ein Jahr gebraucht hat, um sich einzugewöhnen, auch in die Bundesliga?
Ja, also ihm scheint erstmal da die Rolle in der Raute, wo ja dann gerade die Außenverteidiger immer sehr offensiv nach vorne schieben sollen, ganz gut zu liegen. Also dieser Offensivdrang scheint zu ihm zu passen. Er hat sich deutlich stabilisiert. Er hat aber auch klar gesagt vor der Saison, dass er jetzt neu anfangen will, dass er das abhaken will. Und mit dieser Einstellung hat er sich bislang stabilisiert. Das ist natürlich noch ein sehr kurzer Zeitraum der Saison. Es werden noch viele harte Aufgaben folgen. Es wird auch die Anforderungen an ihn auch defensiv nochmal steigen mit verschiedenen Partien und welche Gegenspieler da noch so auf ihn zukommen. Aber die letzte Saison war sicherlich eine verkorkste, wo er eben halt auch viele Fehler dabei hatte, auch entscheidende Fehler, die den Dortmundern wirklich Punkte gekostet haben. Und jetzt bislang macht er das tatsächlich sehr gut. Und natürlich ist auch zum Beispiel ein Unterschied, dass Erling Haaland jetzt jemand ist, der Flanken eben auch mit dem Kopf verwerten kann. Dass man, also er hat jetzt ja zwei Flanken schon, die zum Tor geführt haben, auf Erling Haaland geschlagen. Und vielleicht muss man eben auch sagen, am Anfang der vergangenen Saison hätte Erling Haaland vielleicht diese Fähigkeit noch nicht gehabt. Und dann hätte jetzt Meunier auch nicht zwei Torvorlagen. Ne? Aber insgesamt finde ich das auch beachtlich. Das muss man halt auch erstmal schaffen nach so einer Saison, in der man ja schon auch ein bisschen verhöhnt wurde von den Fans. Das muss man, also zumindest in den sozialen Medien, muss man ja so klar sagen, dann so zurückzukommen, sich so zu festigen. Das finde ich dann schon erstmal beachtlich, auf jeden Fall.
Jetzt am Wochenende steht natürlich dann ein besonderes Spiel an bei Borussia Mönchengladbach, gerade ja, für Marco Rose. Wie stellt der sich drauf ein? Er hat ja dann auch schon so ein bisschen was gesagt, diese ganze Fan-Thematik will er außen vor lassen. Meinst du, das kriegt er hin, das komplett auszublenden und sich wirklich nur aufs Spiel zu konzentrieren?
Ja, ich meine, erstmal, was soll er anderes sagen?
Richtig gut.
Er muss ja, ich meine, es ist ja auch am Ende so, es geht da um die Mannschaft und den Club. Man möchte da möglichst diesen Start, weiß nicht, ob veredeln, aber natürlich weiter fortführen, also wieder 3 Punkte einsammeln gegen Gladbacher, die natürlich auch sehr motiviert sein werden und auch irgendwie da unten rauskommen müssen. Das heißt, ich nehme ihm dann schon ab, dass darauf sein absoluter Fokus liegt, weil er natürlich auch weiß, gewinnt er da mit dem BVB, ist alles gut, dann ist das abgehakt, dann war das die erste Rückkehr nach Mönchengladbach, wo er eben Pfiffe und Protest aushalten muss und dann ist das Thema abgehakt, verliert er, dann nimmt sicherlich alles nochmal einen gewissen anderen Verlauf, weil dann natürlich auch schnell in Dortmund immer wieder Unruhe entsteht. Ja, also er sagt selbst, er blendet es aus. Ich glaube, er ist auch ein Mensch. Niemand kann es so ganz ausblenden, wenn man ausgepfiffen wird. Oder wir wissen ja noch nicht, was die Fans genau planen, aber es soll ja wohl schon einen gewissen Protest geben. Ich glaube, dass kein Mensch der Welt sich da cool hinstellen kann und dass ihm das egal ist. Das wird sicherlich nicht so sein, aber am Ende, klar, er ist Trainer und er wird sich dann voll auf die 90 Minuten konzentrieren.
Dann würde ich rüberwechseln wollen zum VfL Bochum. Markus, wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, wie kann der VfL vielleicht bei den Bayern überraschen, wie kann er da bestehen? Ja, jetzt eine Woche später sind wir so schlau, der VfL 7-0 verloren. Der VfL Bochum ist nicht der erste Verein, in dem das passiert. Also bei den Bayern gab es ja auch mal Vereine, die ein 8-0 da hingelegt haben. Andi, das wissen wir noch ganz genau. Aber trotzdem, Markus, wie sehr trifft den VfL diese Klatsche in München jetzt?
Ja, ich versuche uns jetzt, ich habe vorhin auch noch mit Thomas Reis, mit dem Trainer gesprochen, der sagt, einerseits, jetzt ist es abgehakt, um dann 3 Sätze später doch wieder drauf zu kommen. Das nagt schon an denen und ich weiß nicht, wie ihr früher Fußball gespielt habt oder es noch tut oder andere Spiele betreibt. Wenn ihr tatsächlich ein Spiel spielt und ihr habt keine Chance, Viertelstunde, okay, ne? Also den Anfang mal jetzt rausgenommen, aber ansonsten habt keine Chance, dann tut das richtig weh. Und jetzt ist ja FIFA 22 unterwegs und wenn ich dann bei meinem Sohn gucke, der manchmal auch dann Spiele dabei hat, wo der gar nicht schlecht ist, aber wo der Gegner offenbar nur auf den Knopf drücken muss und der Ball segelt ins Tor, dann machst du da einfach nichts. Und so war es eigentlich auch. Ne? Der VfL Bochum kommt mit einem Bronzeteam. Gerrit Holtmann hat eine Silberkarte, okay. Und die Bayern.
Sau schnell ist er, auch bei FIFA.
Ja, gar keine Frage. So schnell, der ist ja auch schnell. Aber das reicht dann halt nicht. Und die Bayern haben halt nur Spezialkarten. Und das war, ja, ein Bochum-Fan hat den Vergleich gebracht, der natürlich dann immer kommt auch, ne, von dem Kleinwagen gegen Formel-1-Wagen. Ja, aber so war es tatsächlich. Also, die haben das. Weil konnte man ja fast gar nicht glauben, aber gerade nach der ersten Viertelstunde. Aber die Bayern, die wollen halt. Und ganz bezeichnend, ich glaube, stand 6-0. Kimmich steht kurz davor, ausgewechselt zu werden. Da legte sich noch mit dem Schiedsrichter an, weil er den Einwurf haben will und sich beschwert. Und die Halsschlagader schwillt an. Ja, und das zeigt es aber. Das ist die Generation Gier, die ja auch der Kollege Christoph Knär in der Süddeutschen Zeitung erwähnt hat, die wollen halt und die haben halt Lust. Und wenn es früher langweilig wurde, wenn die Bayern 2-0 geführt haben und die haben das dann nach Hause verwaltet, dann wollen die jetzt halt das nächste Tor schießen. Und noch das nächste und noch das nächste. Und das macht die halt jetzt ja so außergewöhnlich, muss man ganz einfach sagen. Also ich meine, klar, ne, Goretzka, Sané, Gnabry, Davis, Süle, alle die 95er, 96er Jahrgänge, die haben wieder alle. Und dann kommt noch dazu Müller, Lewandowski, Manuel Neuer im Tor. Ne, also die sind schon überragend gut. Die Bochumer hatten gehofft, dass es da nicht ganz so hart wird, aber am Ende können die froh sein, dass sie tatsächlich nicht ein neues Rekordergebnis bekommen und noch höher verlieren als Hamburg und Schalke. Ich meine, schön auch, dass die Bochum-Fans dann singen. Ne, wir sind nicht ganz so schlecht wie Schalke, aber viel hat da nicht gefehlt, muss man ganz klar sagen.
Ja, das 8-0 ist ja sogar gefallen, ne? Es wurde ja nur nicht gegeben dann.
Ja, völlig zu Recht nicht gegeben.
Muss man ja, ja gut, dann, ja. Natürlich. Da, ja. Das müssen wir doch dazu anmerken. Allerdings, ich meine, ja, du hast jetzt natürlich auch aufgezählt, dass die Bayern natürlich eine überragende Truppe haben und dass das dann für den VfL Bochum schwer ist, müssen wir nicht drüber reden. Logisch. Trotzdem ist die Aufstiegs-Euphorie jetzt mittlerweile eigentlich vollkommen flöten gegangen oder kann die nach so einem 0-7 immer noch so halbwegs da sein?
Ja, Thomas Reis hat so gesagt, dass jetzt jeder endlich verstanden haben sollte, worum es dann in der Liga geht. Wobei ganz oft machen die Bochumer es noch so, wie wir das machen, wenn wir noch von Euro und D-Mark umrechnen. In der zweiten Liga wäre das nicht passiert, hört man da. Und da hätte der Stürmer das Ding nicht gemacht. Ja, aber damit müssen die jetzt tatsächlich aufhören. Das ist der Punkt. Die sind halt jetzt Bundesliga und da geht's halt gegen die Lewandowskis und Haalands und Kramaric dieser Welt. Die versuchen noch diesen Schwung so ein bisschen dabei zu behalten, aber die wissen schon, das reicht dann auch nicht. Ne? Also ich meine, klar, ne, so ein Tesche, Lucia, ne, die Aufstiegshelden, die da auch wirklich gut waren in der zweiten Liga, ja, da wussten die Verantwortlichen vorher, mit den beiden wird es dann schwierig, weil denen fehlen dann halt so ein paar PS. Aber die kannst du halt auch nicht, wie hat Peter Neururer jetzt auch noch gesagt, die kann man halt nach so einem Spiel auch nicht enteiern. Ne? Die kannst du dann halt nicht jetzt komplett rausnehmen und sagen, so, wir wussten, dass es mit euch schwer wird es schwer, jetzt packen wir euch raus. Die haben halt nur diese Jungs und dann muss Reis versuchen, okay, wer hat denn jetzt noch genug den Kopf oben und kann in so einem Spiel wie jetzt gegen Stuttgart, die vergangene Saison ja gut waren, jetzt ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben, wer kann da tatsächlich uns dann noch weiterhelfen? Aber ich meine, auch das habe ich Thomas Reis vorhin gefragt. Ne, Schalke holt mal noch so einen Radkowski. Wie sieht's aus mit Roman Neustädter oder Gonzalo Castro, die ja auch frei sind? Ja, die beschäftigen sich schon damit, weil die wollen natürlich nicht dann sofort wieder absteigen und versuchen dann schon, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um dann auch drin zu bleiben. Aber dass es schwierig wird und bleibt, das wissen die. Und so langsam verblasst auch die zweite Liga und kommen die tatsächlich dann auch mit dem Kopf in der Bundesliga an.
Der Hebel, vielleicht noch vereinslose Spieler dazu zu holen, sich mit dem Kader breiter aufzustellen, ist natürlich ein Hebel. Aber wo würdest du denn, wenn du Trainer Thomas Reis wärst, den Hebel ansetzen? Also er hat ja, glaube ich, den Trainingsplan geändert, hat gesagt, so, wir werden uns jetzt häufiger und länger sehen. Ist es die Defensive zu stärken, weil du halt jetzt, klar, gegen die Bayern 7 Tore, aber auch die Gegentore gegen Hertha sind ja dann teilweise auch ein bisschen einfach gefallen.
Ja, ist halt alles. Ne? Also ich würde erstmal daran ansetzen, dass ich dem Kollegen Zoller bitte, dass er sich nicht verletzt. Ja, gut. Vergangene Woche, das waren wir gerade fertig, da ja. Kommt die Tickermeldung, Simon Zoller fällt aus und wird auch die Saison nicht mehr spielen, wobei ich da die Idee habe, dass er tatsächlich in der Relegation dann dabei ist und dann mit den entscheidenden Toren gegen Schalke der Bochum die Liga hält.
War mir klar, dass du das erzählst, ja.
Ja, muss doch. Ne? So, ich meine, zeitlich könnte es passen tatsächlich. Ne? So, und dann wäre das natürlich eine super Geschichte. Ja, aber das passt hinten nicht, das passt im Mittelfeld nicht und das passt vorne nicht. Und dann kannst du als Trainer, ich meine, das sagt Reis, die müssen alle arbeiten. Der eine muss halt mehr Flanken schlagen, der andere muss halt konsequenter werden, schneller werden müssen sowieso, gerade im Kopf. Also der letzten Endes kannst du da keinen ausnehmen. Ne? Also und dann musst du natürlich immer noch sagen, ja, es waren die Bayern. Und wir wollen mal jetzt nicht alles schwarz reden. Ne?
So. Ja, klar. Ah. Ja, du hast die mögliche Relegation gegen Schalke schon angesprochen, deswegen würde ich natürlich dann jetzt auch gerne über Schalke reden. Andi, da könnte ich meinen Stehsatz der letzten Wochen eigentlich rausholen. Ich erkenne weiterhin noch nicht so eine wirkliche Spielidee, wo ich sage, yo, das ist das, wie Schalke nach vorne vernünftig sich Chancen erarbeiten möchte und bestehen möchte. Das war gegen Karlsruhe für mich dann halt auch wieder zu wenig.
Die erkennst du nicht. Die einzige Spielidee, die Schalke hat, ist, bringen Simon Terodde in Schussposition.
Ja, richtig.
Das ist
richtig.
Eine sehr simple Spielphilosophie, ja. Aber es ist eine Spielphilosophie.
Gut, und gib dem Ovejan den Ball auf links. Bloß der wurde zum Beispiel gegen Karlsruhe dann schon halbwegs zugestellt. Dadurch hatte Chulinov auf rechts viel Platz. Hat er vielleicht am Anfang ein bisschen nutzen können, später halt auch überhaupt nicht.
Genau, also das ist in der Tat ein großes Problem, dass Schalke sehr wenig Torgefahr entwickelt, wenn es nicht gerade um Simon Terodde geht. Da kommt aus dem Mittelfeld sehr wenig, wenn Gramotzes heute in der Pressekonferenz vor dem Spiel davon spricht, dass man auch in Rostock mal wieder sein eigenes Spiel durchbringen will. Dann kriegt man in den sozialen Medien ein paar Fragezeichen, ja. Weil woher kommt das Wort wieder? Weil bisher hat Schalke noch nicht einmal seine Spielidee so richtig durchgebracht. Das erinnert so ein bisschen an diese Jens-Keller-Zeit, als Schalke zwar erfolgreich war, zweimal hintereinander Champions League, aber die Spielphilosophie war Heldenfußball. Heldenfußball in dem Sinne, eigentlich war es die ganze Zeit nur Rumgegurke und irgendwann hat halt Kevin Prinz Boateng oder Julian Draxler oder Klaas-Jan Hüntelaar sich den Ball geschnappt, drei Leute aussteigen lassen, den Ball unter die Latte geknallt und 1-0 gewonnen. Etwas überspitzt formuliert natürlich. Und jetzt ist es auch so. Du hast vorne mit Bülter und Terodde halt ein super Sturmduo. Und Terodde hat wieder gezeigt, der macht halt aus nichts irgendwie seine Bude. Aber wenn Bülter halt auch einmal zugedeckt ist oder Ovejan als Flankengeber einmal zugedeckt ist und sonst mal alle irgendwie nur so durchschnittlich in Form sind, dann kommt halt echt nichts. Dann hast du zwar vielleicht mehr Ballbesitz, aber das ist dann nicht Ballbesitz, sondern Ballgeschiebe. Und das ist dann echt schwierig und man kann das jetzt noch drauf schieben, dass die Mannschaft sich wirklich noch komplett einspielen muss, aber irgendwann zieht dieses Argument nicht mehr, weil wie ich in den vergangenen Wochen schon gesagt habe, der Großteil der Mannschaft ist seit Mitte Juni zusammen und wir haben jetzt Ende September und nach 3,5 Monaten sollten da schon ein paar Automatismen wenigstens vorhanden sein. Und dass das noch nicht der Fall ist, ist bedenklich und wenn die Oktober-Länderspielpause anfängt, zwei Spiele stehen da bis dahin noch an, dann muss Schalke wirklich einen Strich drunter machen und wirklich mal gucken, woran es noch hakt. Die Spiele bis dahin sind vergleichsweise einfach. Es sind nämlich zwei Aufsteiger, nämlich auswärts Hansa Rostock und zu Hause, also Hansa Rostock hat von 3 Heimspielen 2 verloren und zu Hause gegen Ingolstadt, das ist die Mannschaft, die im Moment eigentlich alles verliert und das sind normalerweise 6 ganz sichere Punkte, wenn man Schalke 04 ist und wieder aufsteigen möchte. Sollte das dann auch nicht klappen und sollte der Fußball weiterhin so holprig bleiben, dann wird sich Schalke sicherlich dann wird die Länderspielpause die nächste sehr spannend. Das kann man zweifelsohne sagen.
Ja, weil ich habe es ja schon gesagt, die Kritik war ja nie wirklich weg, auch an Trainer Dimitrios Gramotzes, was natürlich auch an der letzten Saison liegt, da haben wir ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, dass er einfach mit diesem Rucksack reingegangen ist in die neue Saison, aber halt, ja, je länger und je mehr Zeit wirklich davon geht, ne, desto größer wird die Kritik ja dann vielleicht auch wieder.
Absolut, ja, und man muss auch dazu sagen, Schalke ist echt im Moment ein bisschen langweilig geworden. Ne? Das merkt man leider daran, ich meine, das ist nur so ein kleiner Gradmesser, aber wenn man sich so Pressekonferenzen anguckt, du hast auch so viele Pressekonferenzen auf Schalke mitgemacht, wie viele Journalisten waren im Durchschnitt da? 15, 20, 25?
Ja, früher war es rappelvoll.
Und es war rappelvoll und es waren 6 Kamerateams da und, ja. Ne? Und mittlerweile, weißt du, wie viele Journalisten heute da waren?
3. Also ich war nicht da.
Drei. Genau, es kommen nur noch, und wir reden hier vom drittgrößten Verein der Welt.
Was da würde ich aber gerne einmal nur kurz reingrätschen, das ist eben genau die Gefahr der zweiten Liga. Ne? Also das ist halt dieses,
genau.
Man verliert an Bedeutung, man verliert an Aufmerksamkeit und auf einmal ist man sich als ein Club, der oft wahrscheinlich sich sehr geärgert hat über die Medien, eigentlich froh, wenn die Medien kommen. Das ist eben immer...
Genau.
Schalke verliert nicht direkt an Bedeutung. Du hast ja recht, das ist ja immer noch einer der größten Vereine in Deutschland. Aber man merkt halt an sowas, es ist dann halt doch zweite Liga.
Ja, und aber und Schalke wird halt im Moment etwas langweilig. Es ist Tabelle im Mittelfeld der zweiten Liga. Du hast einen Trainer, der eigentlich Woche für Woche das Gleiche erzählt, der eher umstritten ist. Schillernde Spielerfiguren gibt es auch nicht mehr. Und jetzt kann man darüber diskutieren, ob diese Ruhe, diese Langeweile Schalke gut tut, ob Schalke das jetzt einmal braucht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, ne, Schalke ist halt Schalke. Schalke braucht Leben und braucht Leben in der Bude und interessante Spieler. Und im Moment dümpelt alles so ein bisschen vor sich hin. Und das ist halt auch alles nicht so ungefährlich, würde ich jetzt mal so sagen. Jetzt spielt man in Rostock. Da habe ich das Gefühl, dass die Angst vor der Atmosphäre größer ist als die Angst vor dem sportlichen Gegner.
Ja.
Ich meine, du als Duisburger kennst die Atmosphäre da oben im Ostseestadion. Die soll schon so richtig krass sein. Und also das ist schon so die erste Frage, die zum Beispiel der Spieler, der heute auf dem Podium saß, das war Marcin Kaminski, gestellt bekommen hat. Und auch die ersten Fragen, die an Gramotzis gingen, da ging es auch überwiegend um die Atmosphäre, wie Schalke da versucht, mit der Atmosphäre umzugehen. Und Schalke ist halt auch wirklich langweilig geworden. Früher waren so heiße Atmosphären waren irgendwie normal und jetzt muss man schon ein bisschen Angst haben, dass bei einem sportlich nicht so besonders guten Gegner einfach die wilde Atmosphäre die Mannschaft so dull macht, dass dieses Spiel halt auch wieder in die Hose geht. Ne? Das ist also kein ganz ungefährliches Spiel. Es ist ein Samstagabendspiel, intensive Atmosphäre, es ist ein Risikospiel. Da sind in der Stadt so fast wie in Vor-Corona-Zeiten 1.500 Polizisten unterwegs, auch schon den ganzen Tag über, um zu verhindern, dass es da so richtig zur Sache geht. Also das wird Samstagabend eine richtig heiße Kiste. Und wenn man sieht, wie die Schalker gegen Karlsruhe angefangen haben, einfach mal kurz nach 30 Sekunden Ecke zugelassen, nach 45 Sekunden Tor kassiert, das solltest du dir in Rostock jetzt nicht nochmal erlauben. Sodass ich schon denke, du fährst da nicht hin wie der große Favorit, spielst da locker deinen Stiefel runter, weil Schalke hat keinen Stiefel zum Runterspielen. Schalke hat keinen Grund, irgendwo hin locker zu fahren. Die sportliche Leistung ist eher so durchschnittlich und in einer heißen Atmosphäre zu bestehen, das hat die neue Mannschaft jetzt auch noch nie so richtig gezeigt. Sodass jetzt wieder ein sehr schwieriges Spiel bevorsteht in einer nicht ganz ungefährlichen Gemengelage. Vielleicht hauen sie jetzt noch die beiden Aufsteiger 6-0 weg und wir reden in der Länderspielpause davon, wow, sie haben die Kurve gekriegt, aber ich würde das jetzt eher als nicht sehr wahrscheinlich einstufen.
Also einmal, um ganz kurz auf die Atmosphäre einzugehen, die ist in Rostock tatsächlich besonders. Also das ist, wenn es gerade so spitz auf Knopf steht, ist das halt wirklich ein Stadion, das dann auch Kopf steht, wenn der Spieler von Hansa Mar die Grätsche an der Mittellinie auspackt. Und dann merkst du richtig, wie das auch auf die Mannschaft übergeht. Also das habe ich mal tatsächlich halt mit dem MSV so erlebt, dass der MSV sich dann hat einfach irgendwann den Schneid hat abkaufen lassen, obwohl er eigentlich zu dem Zeitpunkt sportlich eigentlich schon noch über Hansa stand. Also das ist schon wirklich.
Der Gramotzis hat das auch so begründet und ich habe das dann überprüft, das, was er gesagt hat. Er hat gesagt, sie spielen sehr zweikampfbetont, was sich auch darin äußert, dass keine Mannschaft in der zweiten Liga mehr gelbe Karten bekommen hat als Hansa Rostock. Die hauen halt so richtig dazwischen. Jetzt hast du als Schalke, fehlt dir jetzt noch Viktor Pálsson, der Kapitän, der ist rot gesperrt, eben weil er gegen den Karlsruher SC mal so richtig dazwischen gehauen hat. Also, dass er mit zwei Spielen Sperre davongekommen ist für diese Monstergrätsche, finde ich auch sehr erstaunlich.
Ja.
Aber du hast halt den einzigen Spieler, der diese Blutgrätsche kann, der ist halt auch nicht dabei. Und auch das ist halt ein bisschen blöd, wenn der Trainer sagt, das wird eine heiße Atmosphäre, die hauen auf alles, was sich bewegt, die riskieren auch mal 5-6 gelbe Karten in einem Spiel. Und der Spieler, der das bei dir am besten kann, der ist nicht dabei. Das macht es auch ein bisschen hart. Das macht die Gefahr, dass du dir den Schneid abkaufen lässt, ein bisschen größer. Und ne, dann sind wir wieder bei der Zukunft. Gewinnt Schalke nicht, geht das Spiel 1-1 aus. Versinkst du wirklich in diesem Mittelmaß? Im Moment hast du immer noch das Glück, dass keine Mannschaft so richtig wegzieht. Ne? Zwischen dem Tabellenersten und dem Tabellenzwölften liegen 4 Punkte. Das ist halt nichts. Sodass du immer noch sagen kannst als Schalke 04, was wollt ihr eigentlich alle? Wir sind doch noch in Schlagdistanz zum Tabellendritten, da ist noch keiner wegmarschiert und so. Und alle anderen Vereine haben auch große Probleme und jetzt kommt man alle wieder runter. So ist das ja im Moment. Ne? Und man hinterfragt sich natürlich auch, gehen wir jetzt zu kritisch an die ganze Sache ran? Und da sage ich dann, nee, wir gehen genauso ran, wie es angemessen ist. Wir loben, wenn es was zu loben gibt. Wir lobpreisen Herrn Terodde, weil er auch mit 48 immer noch jeden Ball reinhaut. Aber die ganze Situation ist halt nicht sicher. Und was völlig klar ist, Schalke ist auf diesen verdammten Wiederaufstieg angewiesen.
Ja.
Wenn die jetzt in dieser Saison nicht gucken, es ist völlig klar, dass die Schalker Verantwortlichen nicht in die Kameras treten und so sagen, Andreas Ernst, wir wollen wieder aufsteigen und der ganze Verein ist platt, wenn wir nicht wieder aufsteigen. Dass sie das nicht tun, ist ja völlig selbstverständlich. So, ne? Das würden wir wahrscheinlich auch nicht, wenn wir Vorstand bei Schalke 04 wären. Aber Fakt ist, wenn sie das in dieser Saison nicht schaffen, dann wird es jetzt nicht finanziell in Richtung Insolvenz eng, aber dann muss der Verein die Gürtel noch viel, viel enger schnallen, als er das jetzt schon tut. Und dann drohst du noch ein paar Jahre länger in der zweiten Liga zu versinken. Deshalb hängt schon viel davon ab, wie sie jetzt so langsam abschneiden. Und so, dass ich Rostock echt als so einen richtigen Härtetest für den Verein, für die Mannschaft bezeichnen würde, wie weit sie wirklich sind und wohin die Reise geht. Und deswegen mein Hinweis auf die Länderspielpause. Wenn Schalke dann meinetwegen 3 Siege, 3 Unentschieden, 3 Niederlagen hat, also dann möchte ich mal gerne erfahren, wie Schalke dann weiter verfährt.
Ja, aber ich wage jetzt mal die steile These, die zweite Liga ist doch viel geiler als die Bundesliga. Die Bundesliga ist doch langweilig. Wir wissen, Bayern wird Meister, okay, führt in Bochum, haben Schwierigkeiten. So, aber zweite Liga, da ist doch... Ne? So Bremen,
ja, von der wir haben heute sogar noch drüber uns unterhalten. Das stimmt, was die Attraktivität der Vereine angeht, was die Tradition angeht, was das Fußballerische angeht, stimmt das echt natürlich nicht. Also da muss ich schon ehrlich sagen, also, da ist die Bundesliga schon viel interessanter. Und für Schalke ist die Bundesliga deshalb wichtiger, weil es einfach viel mehr Kohle gibt. Ist ja klar, mit Fernsehgeldern und Sponsorenverträge, die dann natürlich mehr steigen und so. Für Schalke ist deshalb auch die erste Liga existenziell wichtig und ich möchte gerne wissen, um dann das aufzugreifen, was wir am Anfang der Sendung, der Folge hier gesagt haben, wenn Schalke wieder 60.000 zulassen darf, bin ich mir weiß Gott nicht sicher, ob dann wirklich auch wieder 60.000 kommen. Also wenn es dann ein Heimspiel gegen Sandhausen gibt, hast du vielleicht die ganzen Dauerkarteninhaber, werden dir zwar zugerechnet, aber wenn da Drehkreuzbewegungen gezählt werden, dann bin ich mal gespannt, wie viele Zuschauer dann wirklich kommen. Ne?
Ja, was die aber Stimmung auch nur anteilig am Sportlichen liegt tatsächlich. Also die Fans sind auch schon zurückhaltend, weil sie einfach nicht wissen, bin ich jetzt, wenn ich auf Schalke oder auch in Bochum bin ich da bei einem Superspreader-Event.
Das das spielt natürlich auch rein, das will ich natürlich nicht verschweigen, das ist klar. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie das dann verteilt ist, wie viele Leute sich entscheiden, nicht ins Stadion zu gehen wegen eines möglichen Superspreader-Events und wie viele, weil sie sagen, mein Gott, ey, das ist der Tabellenelfte der zweiten Liga, der spielt zu Hause gegen Sandhausen, was soll ich da ins Stadion gehen? Ne? Also da muss Schalke auch noch was zurückgewinnen und das fällt in der Bundesliga natürlich dann auch wesentlich leichter, wenn die Mannschaft dann in dem Fall Erfolg hinter sich hat. Steigt Schalke wieder auf, hast du eine gewisse Aufstiegseuphorie und wir sind wieder da, das kannst du dann viel besser vermarkten und verkaufen und Schalke kannst du sehr schnell euphorisieren und das sehe ich im Moment noch nicht. Im Moment sehe ich keine Euphorie, im Moment sehe ich immer noch die abwartende Haltung. Ihr habt jetzt 2 Jahre fast jedes Spiel verloren, ich gehe jetzt dahin, weil ich Schalker bin, ich feuere die Mannschaft auch an. Aber ich bin auch skeptisch und sollte das jetzt dauerhaft so durchschnittlich bleiben, sehe ich auch da die Gefahr, dass das Ding dann irgendwann kippt. Stell dir vor, Timo, die verlieren jetzt in Rostock 0-2 oder 1-2, meinetwegen auch unglücklich. Und dann steht es in der 70. Minute gegen Ingolstadt, den Tabellenletzten noch 0-0. So, was
überträgst du dann
im Radio, bei Radio Emscher Lippe als Kommentator? Dann musst du, glaube ich, laut sprechen, um die Pfiffe zu übertönen.
Ich denke schon, zumal es gab ja tatsächlich sogar schon gegen Karlsruhe so ein paar vereinzelte Pfiffe zur Halbzeitpause. Da weiß man natürlich nicht, ob die jetzt dem Schiedsrichter galten, weil er auch das Handspiel des Karlsruher Torhüters dann nicht geahndet hat, so außerhalb des 16ers. Aber trotzdem, diese Unruhe hast du da auch schon gemerkt in diesem Spiel tatsächlich, fand ich zumindest. Auch wenn die Mannschaft dann hinterher in der Nordkurve zumindest gefeiert wurde. Aber das ist halt trotzdem alles dieses, ja, wir geben euch noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, du beschreibst das richtig, dass die Unruhe größer wird und die würde natürlich noch viel größer werden, wenn du jetzt in Rostock verlierst und dann gegen Ingolstadt nicht dann richtig einen raushaust.
Genau so ist es. Also ich bin gespannt, ich freue mich auch so ein bisschen auf die Tour, das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist zwar eine ziemliche Ochsentour da oben hoch, du weißt es selber, ich fahre jetzt mit dem Zug. Und ich habe jetzt gedacht, so ohne es zu wissen, mein Gott, die 5 Stunden sitzt du dann da, das ist ja so wie München, aber mit 5 Stunden kommst du da nie so richtig hin.
Nee, nicht wirklich.
Also Abendatmosphäre, das muss man so richtig, also ich freue mich total auf das Spiel wie ich mich auf jedes Spiel freue, aber das ist nochmal so, weil da bin ich so lange nicht gewesen, Hansa Rostock. Ja, aber wie es ausgeht, also ich weiß auch jetzt noch nicht, was ich gleich tippen werde, Timo. Jetzt habe ich dir natürlich eine Vorlage gegeben, ne?
Du hast mir eine Vorlage gegeben. Ich weiß es nämlich auch noch nicht. Ich werde auch am Samstag in Rostock sein. Also ich freue mich genauso wie du auf diese wunderbare Tour, ja. Ja, doch, weil ich ja Rostock schon ein paar Mal mitgemacht habe und gesagt habe, ey, das muss sein. Also da wollte ich dann auch unbedingt hin. Samstagabendspiel. Also Andi, das wird auf jeden Fall ein geiler Abend für uns. Ja, egal wie das Spiel ausgeht. Aber gut, dann kommen wir zum Tippen. Starten natürlich mit Gladbach gegen Dortmund und Marian hat ja jetzt wirklich schon länger nichts mehr gesagt. Deswegen Marian, steig du doch mal ein mit deinem Tipp.
Ja, auch schwierig. Tatsächlich, finde ich. Ich sage mal 2-1 für Dortmund.
2-1
für Dortmund. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt wieder so ein Laske Luschen unentschieden oder so.
Ja, ja. Ja, ich glaube, ja, ich halte ein Unentschieden auch nicht für unwahrscheinlich. Aber.
Sehr gut, dann
mach ihm doch nicht den Tipp jetzt schon kaputt.
1-1, bevor irgendein anderer sagt.
Ja, ich bin safe, weil ich hatte 2-2 im Kopf.
Na guck mal, also ich erwarte auch ein torreiches Spiel. Ich tippe auf ein 3-2 für Dortmund. Oha. Ich glaube, da wird wieder so ein Hin und Her mit dem glücklichen Ende für den BVB.
Und da wir zuletzt eigentlich alle immer so falsch gelegen haben, gewinnt wahrscheinlich Mönchengladbach.
Wahrscheinlich. Ja, der VfL Bochum gegen den VfB Stuttgart. Markus.
2-1 für den wiedererstarkten VfL Bochum.
Wiedererstarkt, also ein schönes Wort. Andi, glaubst du da auch dran?
Pass auf, mit wem sprichst du hier, Timo?
Ja, glaubst mit demjenigen, der nicht gegen den VfL Bochum tippen möchte, weil sein VfL-Herz natürlich weiter schlägt.
3-1 geht das aus für den VfL Bochum. Gar kein Zweifel. Genauso wenig Zweifel wie mein Tipp vor einer Woche, dass Bochum in München gewinnt.
Marian?
Ja, ich sag 1-0 für Bochum auch.
Ja, komm, ich einfach um defensiver zu tippen, tippe ich ein 1-1. Ganz, ganz unglücklich. Kurz vor Schluss noch der Ausgleich. Dann, ja, Rostock-Schalke. Andi, jetzt musst du es wissen.
Boah. Ja, jetzt sage ich selber. Ein Luschen-Unentschieden-Tipp. 1-1.
Ja, damit hast du mir meinen Tipp schon weggenommen. Dann muss ich auf ein 2-1 für Schalke tippen, komm.
Okay. Ich sag 2-0 für Rostock. Andi Ernst hat ja jetzt so viele Argumente aufgezählt, warum das schief gehen kann. Ja.
Boah, ich Markus? Sag Terodde Bülter, 3-0.
Das ist ja das Lustige an Schalke. Auch das kann zweifelsohne passieren.
Und außerdem muss ich, also am besten fände ich, glaube ich, wenn der Kollege Terodde da den Rekord von Herrn Schatzscheider dann brechen würde, endgültig. Und
da muss er natürlich noch ein bisschen häufiger treffen.
Ja, wie viel muss er? 3 noch, oder nicht?
3 muss er, um einzustellen, glaube ich, und 4 muss er, um ihn zu haben.
Ja, kann man da machen in Rostock.
Ja, kann man schon, ob das dann so kommt. Schauen wir mal. Der MSV Duisburg bei Viktoria Köln zu Gast.
Timo, du fängst an.
Ich fange an. Ja, gut. Also gegen Braunschweig habe ich ja defensiv getippt. Jetzt spielst du bei Viktoria Köln, denen überhaupt nichts gelingt in dieser Saison. Aber ich kenne den MSV, der ist immer gerne Aufbaugegner. Tippe ich ein 1-1.
Ich weiß, Viktoria Köln ist vorletzter. Die haben sogar gegen Havelse verloren, glaube ich. Ja,
richtig.
Ich weiß, ein Kumpel von mir, der Groundhopper ist, war im Stadion, weil Havelse spielt ja in der Hannover, in der HDI-Arena. Und da waren exakt 500 Zuschauer in dem ganz riesengroßen Stadion.
Immerhin.
Er sagte, ich habe tausende Spiele gesehen in meinem Leben, aber das war eins meiner Flop-5-Erlebnisse, weil einfach alles so furchtbar war. Der Fußball, die Stimmung. Deshalb wird Viktoria Köln auch gegen den MSV Duisburg verlieren und nicht aus der Krise kommen. Und das Ganze gewinnt der MSV mit 3-1.
Marian?
Ich sage 0-0.
Richtig spektakulär. Markus, dein Tipp?
2-1 für Duisburg.
2-1 für den MSV, wunderbar. Dann kurz noch die Regionalliga Lippstadt, der Tabellensiebte gegen den Tabellenführer Rot-Weiß Essen. Marian?
3-1 für RWE.
3-1 RWE. Andi?
Schnelles 1-0, schnelles 2-0, Spiel abschließen, 2-0 für RWE.
Markus?
Also wird so ähnlich deutlich wie zuletzt gegen Schalke. 1-0.
Dann, was hatten wir noch nicht? Dann komm, sage ich ein deutliches 3-2 für Essen.
Sehr deutlich.
Sehr deutlich, ne?
Überdeutlich.
Ja. Überdeutlich, immerhin. Ja. Zu guter Letzt Rot-Weiß-Oberhausen gegen Aalen. 4. gegen 13.
Läuft ja eigentlich ganz gut für Oberhausen, ne? Ich weiß nur, der Hajo Sommers hat sich beschwert, hat keiner ins Stadion kommt. Dann gucken wir mal, ob es nach einem 4-1 gegen Aalen danach besser wird.
Markus?
2-0 für Oberhausen.
Und Marian zu guter Letzt dann noch.
1-0 für RWO.
Dann sage ich ein 3-0 für Oberhausen. Und dann sind wir durch an dieser Stelle. Ich guck mal 45 Minuten an die. Halbwegs kurz. Also richtig kurz haben wir nicht hingekriegt, aber ich finde schon.
Timo, dafür, wir werden es niemals kurz hinkriegen. Glaubst du nicht, dass wir bei einer Folge mit 4 Leuten das kurz hinkriegen?
Nein, aber ich glaube.
Eine Folge mit 4 Leuten und Andreas Ernst ist einer von denen. Das muss man sagen.
Komm, ich habe mich wirklich zurückgehalten.
Ja, okay, eine Schulstunde haben wir vollgekriegt.
Ich hätte noch viel, viel mehr sagen können. Was meinst du, wie oft ich mir auf die Zunge beißen musste?
Musst du nicht machen, dafür ist ja dieser Podcast da. Dass du
ja, das weiß ich, aber wenn Timo Düng vorher sagt, wir müssen uns kurz fassen, dann versuche ich das.
Ja, ihr könnt ja vielleicht mal bewerten, ob wir das geschafft haben. Also uns zum Beispiel eine E-Mail schicken, hallo@fußball-insight.com oder auch eine WhatsApp-Sprachnachricht schicken. Die Nummer findet ihr in den Shownotes von unserem Handy, unserer WhatsApp-Nummer. Und dann möchte ich mich natürlich nochmal an der Stelle bei euch bedanken. Hat sehr viel Spaß gemacht heute wieder mal. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschö.
Fußball Insight, der Expertenpodcast von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.